Klar soweit? Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
Bahnhofskriminalität, Hochburg, Hannover, Osttunnel, ein unsicherer Ort, Waldtat, Belästigungen, Männergruppen, Catcall. Was können Frauen tun? Was müssen Männer tun? Was wollen die Behörden?
Hannover belegt einen unrühmlichen zweiten Platz im Ranking von Deutschlands Bahnhöfen mit den meisten Gewaltdelikten. Nehmen wir den Raschplatz und den Posttunnel, das ist der, wenn man vor dem Bahnhof steht, links davon, mit dazu, dann haben wir einen Bereich, den viele Menschen in Hannover einfach meiden. Auch weil da sexuelle Belästigungen und Übergriffigkeiten nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel sind zu bestimmten Tages- und besonders Nachtzeiten. Was ist da los und warum ist das eigentlich so? Ich bin Hartz-Redakteur Volker Wiedersheim und spreche darüber mit meinen Kolleginnen Antje Bismarck und Cleopatra Cleo Kuhn. Antje Bismarck hat zuletzt umfangreich zu diesem Thema recherchiert und berichtet uns davon. Und bleibt unbedingt dran, weil danach Cleo von eigenen sehr unschönen Erlebnissen da im Bahnhofsbereich erzählt. Hallo Cleo und hallo Antje.
Moin.
So, grüß euch ihr zwei. Antje, wird eigentlich Hannovers Hauptbahnhof dazu so eine Art No-Go-Area und sehen die Behörden, die Polizei tatenlos zu? Erzähl mal.
Also eine No-Go-Area würde ich es nicht bezeichnen und ich glaube, man muss, um diese Straftaten einzuordnen, auch mal eine andere Zahl nennen. Jeden Tag gehen 280.000 Menschen durch den Bahnhof, die steigen in Züge ein, die nutzen die Östra, die kaufen dort ein und sie nutzen das den Bahnhofstunnel oder den Bahnhofsbereich als Durchgang zwischen Ernst-August-Platz und Raschplatz. Das ist eine mittelgroße Stadt, die da sich jeden Tag bewegt. Da gibt es knapp 4.800 Straftaten, die eben Raub, Körperverletzung, Diebstahl betreffen. Das sind 13 Straftaten am Tag. Mhm. Schwere Straftaten, da sind jetzt Ladendiebstähle nicht dabei. Wenn man jetzt auf eine Stadt guckt, dann würde man sagen, 13 Straftaten am Tag, na ja, okay, das ist noch überschaubar. Der Hauptbahnhof ist deshalb so problematisch, weil das auf engstem Raum passiert, weil dort die Menschen sehr dicht aufeinander sind, weil es eine sehr große Unsicherheit gibt und die Menschen sich einfach unwohl fühlen. Das hängt nicht unbedingt nur mit Straftaten zusammen, sondern auch mit ganz vielen anderen Faktoren.
Was für Faktoren sind das? Warum fühlt man sich an einem Bahnhof unwohl?
Zum Beispiel, weil dort Menschen schlafen. Das heißt, wenn ich vom Zopp komme, dann muss ich zum Teil über schlafende Menschen steigen. Nicht, dass die Leute das ablehnen, aber sie fühlen sich unwohl. Man dringt ja irgendwie auch in die Privatsphäre der Leute ein. Wenn ich unten stehe, im Bereich des Lidl, dann sehe ich Menschen, die urinieren. Auch das, also ich hatte den Begriff noch nie gehört, aber die Geruchskulisse schreckt Menschen ab.
Ja.
Es schreckt Menschen ab, dass dort Drogen gehandelt und konsumiert werden. Andere, die eben in Hannover stranden und umsteigen müssen, fühlen sich unsicher, weil sie die Laufwege nicht erkennen. Das heißt, es ist gar nicht so diese große Bedrohung, sondern diese Unsicherheit, die bei den Menschen zunimmt. Und da müssen die Behörden, ganz unterschiedliche Behörden, reagieren und sie müssen sich besser als bisher vernetzen.
Und Bahnhöfe sind wie überall, auch hier in Hannover, immer so Kristallisationspunkte, an denen Armutsgefälle sichtbar wird, ne? Weil Bahnhöfe einfach Hangouts für Menschen in prekären Lebenssituationen sind, für Obdachlose, für Drogen- und Alkoholkranke, die sich eben dort aufhalten.
Das ist so und man sagt eben auch, also man könnte jetzt sagen, man positioniert die Angebote für Drogenabhängige außerhalb des Bahnhofsbereiches. Aber die Menschen müssen die Angebote eben auch gut erreichen können. Es nützt nichts, wenn die in Brinkhafen sind. Da kommt keiner hin. Also müssen sie für die Menschen erreichbar sein. Und wie für alle, die sich mobil bewegen mit Bus und Bahn, ist ein Bahnhof für Menschen mit einem Drogenproblem eben gut erreichbar. Und deswegen werden diese Stellen eben rund um Bahnhofsgebäude bundesweit übrigens angesiedelt. Und deshalb treffen sie dort eben auf die Menschen, die abends ins Theater gehen wollen, die früh zur Arbeit fahren. Das ist wirklich eine große Gemengelage von unterschiedlichen Interessen, die da aufeinanderprallen.
Die meisten Menschen, die da langkommen, sind entweder nervös, weil sie spät dran sind und noch zum Zug wollen, oder sie kommen aus dem Zug und wollen schnell nach Hause weg. Eigentlich ist dieses Motiv, eine Verweilqualität am Bahnhof herzustellen für die Menschen, gar nicht so vordringlich. Aber der Bahnhof versucht sich als Einkaufsbahnhof zu positionieren und so eine Verweilqualität herzustellen. Ist das vergebene Liebesmüh?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das, was wir sehen, sind halt wirklich die Menschen, die sehr zügig von A nach B gehen, weil wir in Hannover leben oder umzu. Wer aber mit der Bahn aus Berlin kommt und ins Ruhrgebiet möchte, der hält sich im Bahnhof auf, weil der Zug Verspätung hat, weil der Zug ausfällt, die Leute kaufen ein. Gleichzeitig sehe ich abends Menschen, die wirklich ihre Einkäufe dort erledigen. In den Drogeriemärkten, bei Lidl, die trinken dort Kaffee, treffen sich mit Freunden auf ein Eis. Also es gibt durchaus Menschen, die sich da aufhalten. Aber es ist natürlich nicht so, dass man sagt, ich mache einen Bahnhofsbummel und ziehe mich schick an.
Einmal frech gefragt, wird da im Moment viel Geräusch gemacht? Wird da viel Angst gemacht wegen Straftaten? Und am Ende ist die Situation gar nicht so dramatisch, wie sie wahrgenommen wird?
Also ich glaube, die Situation ist durchaus so, dass man sich damit intensiv beschäftigen muss als Stadtpolitik, als Polizei, als Ordnungsbehörden. Das ist einfach so. Wenn Menschen sich so unwohl fühlen, wie es diverse Studien zeigen und Befragungen auch von der Stadt Hannover, dann muss die Stadt reagieren. Man kann ja nicht warten, bis was passiert. Das ist ja immer so dieser Klassiker. Müssen die, ab wann, ab welchem Straftat, ab welcher Straftatzahl greift man ein? Ich glaube, es ist richtig, jetzt loszugehen. Es gibt ja demnächst diese Dreierstreifen von Landespolizei, Bundespolizei und Stadt. Wirklich, das ist sichtbar, dass dort Kontrollen stattfinden.
Für alle, die es nicht wissen, Bundespolizei ist immer zuständig für die Bahnhöfe. Auch für die Flughöfen, aber für alles, was mit Verkehr zusammenhängt. Also nicht Autoverkehr auf der Autobahn, genau, aber zum Beispiel Bahnhöfe.
Bahnsteige auch. So. Ne? Also, und dann kommt die Landespolizei, die ist eben zuständig für den Bereich rund um die Bahnhöfe. Und die Stadt Hannover ist eben zuständig wieder für ganz andere Bereiche. Das heißt, mit dieser Dreierstreife, die losgehen wird, werden unterschiedliche, sie sind sehr sichtbar und sie können unterschiedliche Verantwortlichkeiten übernehmen. Dass man eben nicht mehr sagt, okay, dafür bin ich jetzt gerade nicht zuständig für den Diebstahl, das muss die andere Polizei machen oder die Stadt. Und gleichzeitig ermöglicht es diese Dreierstreife eben, bessere Netzwerke in die soziale Arbeit zu knüpfen.
Cleo, welche alltäglichen Wege führen dich am Bahnhof entlang? Wann kommst du da am Bahnhof überhaupt vorbei? In welchen Lebenssituationen? Abends beim Ausgehen oder auch tagsüber beim Einkaufen? Erzähl mal.
Das ist unterschiedlich. Also zum einen, ich bin 24, ich bin Studentin, ich gehe natürlich auch ab und zu mal in die Clubs, die direkt hinter dem Bahnhof liegen, also zum Beispiel in den DAX oder in Sasa. Auf der anderen Seite hat meine beste Freundin 2 Jahre lang direkt hinterm Hauptbahnhof gewohnt und da musste ich natürlich auch tagsüber ab und zu da langlaufen. Und ich würde aber behaupten, dass tagsüber die Situation nicht so angespannt ist wie nachts. Also ich finde, das ist schon noch ein Unterschied, ob man sich tagsüber am Hauptbahnhof aufhält oder ob man nachts und vor allem alleine unterwegs ist. Weil gerade wenn man eben alleine vom Feiern kommt, was nicht so oft passiert zum Glück, also ich bin oft mit meinen Freunden unterwegs, aber gerade dann, wenn man auch ein bisschen schicker angezogen ist, wenn man alleine ist, wenn es nachts ist, gerade dann hat man eben am meisten Angst, da erstens Opfer von Belästigungen zu werden, auch weil dort viele Drogenabhängige oder generell Suchtabhängige sind. Also da würde ich definitiv sagen, nachts ist die Gefahr oder auch die Angst, Opfer von so Gewalttaten zu werden, am größten.
Wenn du vom Kröppel kommst und zum Raschplatz willst, wo gehst du lang? Passerelle, Nullebene durch den Bahnhof oder links durch den Posttunnel?
Ich gehe ganz oben direkt bei den Clubs und beim Kino lang, weil unten drunter traue ich mich gar nicht umzugehen. Also ich würde nicht sagen, dass ich durch die U-Bahn-Eingänge gehe. Ich habe das 1-2 Mal gemacht und jedes Mal war es irgendwie unangenehm, weil es schmutzig war und weil Menschen sich dort aufgehalten haben, denen ich nachts nicht unbedingt alleine begegnen wollen würde. Deswegen gehe ich immer dort lang, wo am meisten Menschen sich befinden und auch wo ich das Gefühl habe, dass Menschen dort sind, weil sie die Clubs besuchen, weil sie das Kino besuchen und nicht, weil sie sich dort alltäglich aufhalten.
Sind Belästigungen immer, gibt es immer Belästigungen oder gibt es auch Inzidenzen, Gelegenheiten, wo du durch den Bahnhof gehst und es passiert einfach gar nichts, es ist alles normal, es ist so, wie man sich das wünscht?
Eher selten. Also ich würde sagen, es ist bestimmt schon mal passiert, aber es ist nicht der Regelfall, dass es keine Belästigung gibt. Also ich würde schon sagen, es ist eher der Regelfall, das, was passiert. Ob das jetzt kleine Sachen sind, wie man wird von irgendjemandem angequatscht und nach der Nummer gefragt oder, keine Ahnung, einfach einen Kommentar gemacht, oder ob es größere Sachen sind, wie das wirklich man in einer Auseinandersetzung gerät. Ich wurde auch schon einmal von einer, ich würde behaupten, das war eine Prostituierte, wurde ich auch einmal an den Haaren gezogen, weil ich meiner Freundin ein Video geschickt hatte. Das war nicht direkt am Hauptbahnhof, es war aber in der Nähe. Ich bin vom Astor gekommen und bin durch so eine Straße, die direkt dann bei Kaufland lang führt, dort beim Hauptbahnhof, bin ich durchgegangen und ich wusste das halt vorher nicht. Und ich hatte einer Freundin von mir ein Video geschickt und sie dachte, ich hätte sie gefilmt und dann wurde ich da eben auch angepackt. Und solche Sachen, die passieren natürlich nicht immer, aber es gehört natürlich auch dazu. Also es ist auch ein Vorfall, den man eigentlich verhindern könnte.
Und es führt eben dazu, wenn ich das mal ergänzen darf, dass junge Frauen jetzt auch wirklich genau überlegen, was sie tun. Also im Zuge meiner Recherche hatte ich Johanna begleitet, das ist eine junge Lehrerin, die inzwischen, wenn sie weiß, dass sie abends am Bahnhof unterwegs ist, weite Klamotten trägt, weite lange Hosen, weite lange Shirts, um einfach nicht die Blicke auf sich zu ziehen, die Wege vermeidet, unter anderem diesen Tunnel und von in Richtung Listermeile, den auch Imke, eine freie Mitarbeiterin der Hatz-Redaktion, als bedrohlich schildert. Beide Frauen sagen, wenn sie in dem Tunnel sind und ihnen kommt jemand entgegen, den sie als schwierig einstufen, dann haben sie keine Möglichkeit auszuweichen. Sie müssen entweder der Person begegnen oder sie kehren um und dann haben sie die Person nicht mehr im Rücken. Da fehlen Spiegel, da fehlt Sichtbarkeit, da fehlt Licht und da fehlt vielleicht auch in der Mitte des Tunnels mal so ein Notrufknopf, den man drücken kann. All das muss die Stadt, muss die Bahn, muss die Polizei eben erfragen. Da gibt es Modelle, es gibt entwickelt von Wissenschaftlern einen Werkzeugkasten unter der Regie von Rita Haferkamp. Den muss man mal auspacken, diesen Werkzeugkasten, und dann gucken, was passt für den Bahnhof Hannover. Aber es ist so, wie Cleo sagt, junge Frauen wissen genau, dass sie da abends immer mit irgendwelchen Sprüchen, Anmachen, Pfiffen, Reaktionen rechnen müssen.
Und ich würde vielleicht noch hinzufügen, es gab, glaube ich, nicht einen Abend, an dem ich irgendwie zur Bahn gegangen bin, ohne dass ich mit jemandem telefoniert habe. Also meistens mit meiner besten Freundin und sie ruft mich auch oft an. Manchmal gehe ich sogar ran, während ich auf Arbeit bin. Ich arbeite in der Gastro neben meinem Studium und selbst dann, wenn ich weiß, sie ist alleine und ihr Freund ist nicht zu Hause und er kann gerade nicht telefonieren, selbst dann ist es so, dass ich sage, okay, ich gehe ganz kurz ans Telefon, dass sie diesen Weg nicht komplett allein gehen musste, vom Hauptbahnhof bis zu ihrer Wohnung. Das waren 10 Minuten höchstens, 7 Minuten vielleicht Fußweg und trotzdem habe ich mir gedacht, okay, es ist sicherer, wenn ich mit ihr am Telefon bin, als wenn sie alleine da lang geht, ohne dass jemand am Telefon ist. Weil erstens schreckt es ja ab, wenn jemand weiß, man telefoniert gerade. Und zweitens ist es ja auch nochmal eine Sicherheit, falls wirklich mal was passieren sollte, dass ich dann immer noch weiß, wo sie ist und notfalls einschalten kann und jemanden anrufen kann.
Cleo, wenn du da lang gehst und telefonierst, reagieren Männer, die da abhängen, tatsächlich anders? Und wenn ja, wie?
Ich kann es nicht so beurteilen, weil ich generell versuche, Abstand zu halten und ich laufe auch immer, also ich habe einen sehr zügigen Gang. Deswegen ist es meistens so, dass Menschen, wenn sie merken, dass es keinen Sinn hat, dann die Sache auch einfach fallen lassen, dass sie dann gar nicht weiterlaufen. Telefonieren an sich schreckt nicht ab. Meistens, was am meisten abschreckt, ist, würde ich sagen, wenn man einfach in einer größeren Gruppe ist und jemand eben in dieser Gruppe ist, der sich traut, auch was dagegen zu sagen, weil ich persönlich bin niemand, der sagen würde, du kommst mir zu nah, ich würde mich es gar nicht trauen. Ich habe vor 2 Monaten meinen Geburtstag gefeiert und war mit Freunden in der Straßenbahn, wo wir auch angequatscht wurden. Und eine Freundin von mir hat das Wort ergriffen und hat gesagt, dass das nicht in Ordnung ist, wenn sie sich so äußern. Und sie sind dann, also das war so im Sinne von, wie gesagt, einmal Catcalling. Also wir wurden quasi angepfiffen und uns wurden Komplimente gemacht, die natürlich gut sein sollten. Aber das ist ja trotzdem unangebracht für Frauen. Also ich würde es als unangebracht empfinden. Und nachdem meine Freundin etwas gesagt hatte, war da so ein Umschwung und plötzlich hieß es, ja, ihr seid eh hässlich, wir wollten sowieso nichts mit euch zu tun haben. Und das ist eben, also ich würde behaupten, das war niemand, der da wirklich eine Intention hinter hatte, jemanden zu verletzen. Es waren eben Jungs, würde ich behaupten, die waren 18, 19 höchstens und trotzdem fühlt man sich in dem Moment unwohl. Also es ist, auch wenn man weiß, da geht jetzt keine Gefahr von aus in diesem Moment, es ist trotzdem ein Unwohlsein, weil man weiß, man wird belästigt in dem Moment und man traut sich eigentlich nicht, was dagegen zu sagen. Deswegen war ich sehr dankbar, dass da die Freundin von mir dabei war, weil wie gesagt, ich hätte mich selbst nicht getraut, da was zu sagen.
Manchmal denke ich so an Rudel junger Hunde, die kläffen.
Ja, aber
also, habt ihr eine Vorstellung, warte mal, habt ihr eine Vorstellung davon, was ist die Motivation von solchen Anmachsprüchen? Erlebt ihr das? Bemerkt ihr das eher von Einzelpersonen oder eher aus Gruppen heraus?
Ich würde sagen, definitiv aus Gruppen. Also ich habe selten erlebt, dass es eine Einzelperson war, die so einen Spruch rausgehauen hat. Ich würde eigentlich fast immer sagen, das waren Jungs in Gruppen, meistens auch noch relativ junge. Mir ist es auch schon passiert, dass es jemand Einzelnes war, der dann auf einem Roller an mir vorbeigefahren ist und irgendwas zugerufen hat, wo ich mir so dachte, wow, das hätte ich von dem jetzt gar nicht erwartet, weil er, wie gesagt, sehr anständig gekleidet war, aber das war eben Samstagabend. Ich schätze mal, er war einfach betrunken. Aber meistens würde ich schon sagen, das sind eher so Jungsgruppen im jüngeren Alter und ich denke, das machen die einfach, um sich cool zu fühlen. Also ich schätze, das ist nicht wirklich
Imponiergehabe.
Ja, genau. Es ist nicht wirklich, um jemanden zu verletzen, sondern es ist einfach, um sich vor seinen Freunden zu profilieren und zu sagen, oh, ich bin cool, ich pfeife den jetzt mal hinterher. Und das schaukelt sich dann natürlich hoch. Also die Jungs reagieren dann natürlich darauf, die Freunde, und dann machen die das auch. Und ich schätze, dadurch gerade kommt sowas auch.
Eskalation, weil dann irgendwie jeder der Krasseste sein will. Genau, Antje, wobei habe ich dich gerade unterbrochen.
Also ich wollte ihm sagen, es sind nicht nur Junge, sondern die Johanna, die ich begleitet habe im Bahnhof, schilderte eigentlich das schlimmste Erlebnis, hatte sie mit einer Gruppe erwachsener Männer, weiß ich nicht, Mitte 40, Anfang 50, die sie wirklich bewusst erschreckt haben in diesem engen Durchgang und die das einfach nur lustig fanden, dass sie dann quasi weggerannt ist, weil sie so viel Angst hatte. Und ich glaube, bei den Jüngeren mag das häufiger vorkommen, aber es ist eben nicht darauf begrenzt. Sie hat eben auch erzählt, oft oder mitunter sind auch Frauen dabei, Partnerinnen, die sich dann totlachen, wenn Frauen verängstigt werden. Und am Ende ist das ja auch ein Stück weit Macht. Also ich kann jemanden einschüchtern. Das schwingt damit und das muss man sich eben auch bewusst machen, dass in ein vermeintlich nettes Kompliment unter Umständen unangebrannt gebracht ist, genauso wie Cleo das gesagt hat. Also einfach mal die Klappe halten oder eben auch, das was Cleo eben auch gesagt hat, wenn man merkt, dass sich jemand verängstigt fühlt, einfach auch mal zu sagen, brauchst du Begleitung oder was schüchtert dich hier gerade ein? Ich glaube, das hilft unglaublich viel. Wir können noch und nöcher über Sicherheit im Bahnhof reden, wir können Kameras aufhängen, wie verrückt. Wenn sich da nichts ändert, hilft das alles nichts und das muss man sich immer wieder bewusst machen.
Die junge Lehrerin Johanna, über die du geschrieben hast, die macht seit Jahren Selbstverteidigung und lernt das und wüsste im Falle des Falles eben auch sich physisch zur Wehr zu setzen. Aber es kann doch keine Antwort auf diese Situation sein, dass wir alle Frauen in einer bestimmten Altersspanne zur Selbstverteidigung, zum Judo oder zum Karate oder zum Kickboxen schicken. Das geht doch nicht.
Es macht zumindest was mit dem Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist eben auch der Punkt. Johanna traut sich eben durch diese Selbstverteidigung etwas zu sagen und die Leute in ihre Schranken zu weisen. Und damit hat sie häufig eben auch Erfolg. Das ist das, was Cleo eben auch schon gesagt hat. Männer fühlen sich dann offenbar ermutigt, wenn sie merken, dass das Gegenüber zusammenzuckt. Ist es nicht der Reflex zu sagen, oh Gott, ich hab sie jetzt erschrocken und ich entschuldige mich dafür. Sondern der Reflex ist dann wirklich, da lege ich nochmal einen nach. Und ich hatte im Anschluss an die Recherche mit einem Karate-Club aus Seelzit Kontakt. Dort gehen zunehmend Frauen hin, um Selbstverteidigung zu trainieren. Nicht um die einzusetzen, sondern um sie einfach zu beherrschen.
Und zu wissen, im Falle des Falles könnte ich wehtun. Wo wir gerade quasi über diese soziale Architektur sprechen, es gibt diese, du hast das Catcalling angesprochen, es gibt diese Aktion Ankreiden, kennen vielleicht nicht alle, da werden an Tatorten, wo Belästigungen, Übergriffigkeiten stattgefunden haben, diese Fälle mit Kreide auf die Straße gemalt und die Aktion nennt sich Ankreiden. Gibt es weltweit, aber eben auch eine Sektion in Hannover. Ich glaube, seit, ich würde jetzt mal sagen, 2 oder 3 Jahren schon. Ich finde es bewundernswert, dieses Engagement. Ihr kennt es, habt ihr das Gefühl, dass das was ändert? Dass das was bringt?
Na, es rückt es zumindest ins Bewusstsein. Also ich glaube, das ist wirklich immer wieder zu sagen, man muss sich bewusst machen, wenn ich das tue, habe ich eine Konsequenz. Ob wegen des Ankreidens jemand schweigt, das weiß ich nicht. Aber es zeigt zumindest ja auch den Frauen, dass sie nicht alleine sind damit. Und dass eben auch so diese Überlegung, habe ich jetzt möglicherweise mich falsch verhalten, dass ich so dumm angemacht werde, dass diese Überlegung falsch ist, sondern dass es einfach ein gesellschaftliches Problem ist. Das muss man einfach so sagen. Oder ein Erziehungsproblem, ich habe keine Ahnung.
Und vor allem, es geht ja auch darum, dass immer gesagt wird, es sind nicht alle Männer. Aber ich finde, wenn man sowas ankreidet, dann zeigt es, wie viele Männer es eigentlich doch sind. Weil ich glaube, viele Männer merken selbst nicht oder sie sagen zumindest, ich würde sowas nicht machen. Aber wenn das dann ein Freund macht, dann wird trotzdem der Mund gehalten und es wird niemand sagt was dagegen. Und ich finde, so ein Ankreiden zeigt einfach auf, wie vielen Frauen sowas passiert. Vielleicht tut es nicht jeder Mann, aber es passiert fast jeder Frau. Und ich finde, das ist nochmal wichtig. Wenn man sowas ankreidet, dann wird einmal aufgezeigt, und zwar nicht nur Frauen, sondern auch Männern, wie oft sowas tatsächlich passiert.
Nicht alle Männer sind Täter bei Übergriffigkeiten, aber Täter bei Übergriffigkeiten sind in was? Wahrscheinlich 98% der Fälle Männer. Ne? Das ist ein Männerproblem. Machst du Selbstverteidigung, Cleo?
Nee, ich wollte anfangen, ich hatte aber leider keine Zeit neben dem Studium. Ich habe das immer überlegt, mein Bruder macht Kampfsport,
ja.
Und das hat mich auch ab und zu mal dazu motiviert, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, ich überlege aber.
Du hast von dieser Situation erzählt, als eine Prostituierte, die gedacht hatte, du hättest sie gefilmt, dich an den Haaren zog. Hast du dich da physisch zur Wehr gesetzt? Magst du das schildern, wie das dann ausgegangen ist?
Ja, genau, also ich bin, wie gesagt, vom Astor gekommen, also vom Kino, und wollte zum Hauptbahnhof, um meine Bahn zu bekommen. Und ich habe ein Snap gemacht, ein Video von mir selbst, und habe mich dabei gefilmt und habe, ich weiß gar nicht, worüber ich erzählt habe, ich habe irgendwas erzählt, und auf einmal merke ich nur, wie ich an den Haaren gezogen werde. Und ich wusste erstmal gar nicht, wie mir passiert. Ich war dann, als ich die Frau gesehen habe, erstmal froh, dass es eine Frau war, weil ich irgendwie dachte, da kann ich vielleicht noch ein bisschen rational drüber sprechen mit ihr. Auf jeden Fall hat sie mich dann gefragt, ob ich sie filme, und ich so, nein, ich habe dich nicht gefilmt. Und sie dann so, zeig mir das. Und ich so, ja, kein Problem. Und dann habe ich mein Handy aufgemacht und bin durch meine Videos gegangen und habe ihr gezeigt, dass ich nur mich selbst gefilmt habe mit der Innenkamera. Und dann habe ich kurz versucht, mit ihr zu reden, und sie war aber gar nicht in einem Zustand, in dem sie reden wollte. Also sie war sehr aufgebracht, sehr zornig. Und dann habe ich ihr einfach nur gesagt, ich verspreche dir, ich habe dich nicht gefilmt, ich werde auch nichts davon veröffentlichen. Und dann ist sie auch wieder gegangen. Also hat sie es dabei belassen. Aber trotzdem war das ein Schock für mich, weil mir sowas Körperliches vorher noch nie passiert ist. Und dann war es auch nochmal ein Schock, dass es eine Frau war, weil ich dachte, wenn sowas passiert, dann geht das überwiegend von Männern aus. Aber ich denke, sie hat sich in dem Moment eben einfach in ihrer Privatsphäre verletzt gefühlt.
So auch ein Stück weit wenigstens dieses Missverständnis nachvollziehbar, ne? Und dann aufklären kann. Kerle, Männer wie ich, kann man uns Verhaltenstipps geben, wie wir das Sicherheitsgefühl von Frauen in solchen Situationen würdigen können? Wie können wir weniger bedrohlich wirken?
Ich glaube, das kommt immer auf die Situation an. Also wenn ich im Posttunnel unterwegs bin als Frau und ich merke, hinter mir ist ein Mann und der Abstand verringert sich, dann würde ich immer schneller gehen. Und wenn dann der Mann einmal sagt, Moment, ich will gar nichts, ich habe nur die gleiche Richtung, wir können auch zusammen gehen, dann hilft das schon mal an der Stelle. Ein Kollege erzählte, dass er in so einer Situation einfach mal stehen geblieben ist und im Handy gescrollt hat, damit der Abstand wieder größer wurde. Johanna hätte sich an einer Situation gewünscht, als sie in der Bahn belästigt wurde, dass ein Mann da mal aufsteht und sagt, Mensch, ich habe das mitgekriegt, ich setze mich gegenüber, ich habe dich im Blick, ich unterstütze dich, wenn etwas ist. Ich glaube, dieses im Vorbeifahren, wenn jemand auf dem E-Scooter sitzt und fährt vorbei und belästigt eine Frau, da kann man nur sagen, da hat der Mann bitteschön die Klappe zu halten und sollte mal sein Verhalten reflektieren, möglicherweise auch mit der Partnerin. Aber wenn ich eben vor allen Dingen Zeuge werde, da dann einzugreifen und den Frauen zu signalisieren, dass keine Gefahr ausgeht, im Gegenteil, dass man eben als Unterstützer sich anbietet. Ich glaube, das hilft schon oft.
Ja, ich würde da zustimmen. Ich würde einfach sagen, vielleicht Kommunikation suchen, also ganz offen sein und einfach sagen, ich möchte dir in dem Moment einfach nichts antun, ich möchte nur an dir vorbeigehen. Das wäre schon was, was mich beruhigen würde, einfach zu wissen, okay, ich schätze die Situation jetzt so und so ein und ich kann davon ausgehen, dass er mir was antut oder dass er mir nichts antut, weil Kommunikation zu suchen würde mir persönlich immer helfen, damit ich weiß, woran ich bin.
Wir haben vor einiger Zeit schon mal in einer Episode dieses Klar Soweit Podcasts über eine verwandte Situation gesprochen. Da ging es um, da kochte gerade das Thema mit K.O.-Tropfen sehr hoch und mit dem Antanzen in Clubs und Diskotheken. Daran anlehnend ist der Hauptbahnhof der unangenehmste Ort. Gibt es ähnliche Situationen an anderer Stelle im Alltagsleben oder ist es wirklich nur am Bahnhof so übel?
Ich glaube, es ist nicht nur am Hauptbahnhof, sondern es ist generell an Bahnhöfen. Als wir mal eine Umfrage gestartet hatten, wo sich Frauen unsicher fühlen, tauchte ganz oft auch das Steintor auf. Der gesamte Bereich rund um den Steintor. Es gibt andere, die eben Haltestellen oder Bahnhöfe in der Region nennen, die im Dunkeln liegen und wo man einfach, die einfach nicht gut einzusehen sind. Am Hauptbahnhof ist es eben doch tatsächlich die extrem hohe Konzentration von Menschen mit unterschiedlichen Interessen, die sich dort aufeinander finden und wo man eben wirklich für sich eben auch gucken muss, an welchen Stellen fühle ich mich unsicher. Ich glaube, diese Selbstreflexion ist da unglaublich wichtig. Und was aber eben nicht passieren darf, finde ich persönlich, dass Frauen sich einschränken und sagen, ich gehe abends nicht mehr aus, ich meide bestimmte Bereiche. Das wäre eine fatale Entwicklung.
Hat ihr denn das Gefühl, dass die Behörden die Problematik tatsächlich gut erkannt haben und entsprechend an Änderungen, an Verbesserungen der Situation arbeiten?
Also ich glaube schon, dass sie das erkannt haben. Also das zeigen ja im Grunde alle Umfragen. Die Umfrage der Stadt Hannover zum subjektiven Sicherheitsempfinden zeigt, dass das massiv gesunken ist in den vergangenen 10 Jahren. Und da setzt die Stadt an, Ordnungsdienste werden neu eingesetzt oder anders organisiert. Kameraüberwachung setzt ein am Hauptbahnhof, da gibt es viel mehr Kameras, es gibt künftig diese Streifendienste, es gibt die Überlegung, diese marginalisierten Gruppen ein bisschen zu entzerren, um einfach im Bahnhof mehr Raum für Pendler zu finden, für Umsteigende zu finden. Aber es ist eben so, dass eben bestimmte Dinge ungeklärt sind. Wenn ich als Frau nachts mit einem Zug in Hannover ankomme und kriege meinen Anschlusszug nicht, weil die Bahn verspätet hat, dann gibt es am Bahnhof einfach keinen Raum, in den ich mich zurückziehen kann bis zum nächsten Morgen und warten kann, bis die Bahn fährt. Also ich habe diesen sicheren Warteraum nicht. Daran muss man arbeiten. Und das ist eben nichts, was einer alleine tun kann, sondern das müssen alle miteinander machen. Es gibt ganz viele Ansätze. Die Professorin Haferkamp, die das untersucht hat, sagt, am Ende scheitert es oft, dass es kein Zieldatum gibt. Also bis wann setze ich was um? Und dass häufig eben etwas gemacht wird und man fragt am Ende nicht, welche Konsequenzen ergeben sich daraus. Ein ganz schlichtes Beispiel, es gibt extrem viele Hilfsorganisationen, die Obdachlose am Bahnhof versorgen mit Lebensmitteln. Das ist häufig ein Einweggeschirr. Das fliegt dann durch die Gegend und sorgt für Dreckecken. Dreckecken wiederum führen dazu, dass Menschen sich unwohl fühlen. Das muss eben wirklich mit einem Konzept gedacht werden. In Münster gibt es jetzt einen Bereich, der ist mit dem Quartiersmanager umgestaltet worden am Bahnhof. Das ist nur ein Platz. Dafür gibt es einen Quartiersmanager, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Vielleicht ist das was, was Hannover braucht.
Wird überlegt, dass man die Anlaufstellen der Suchtkranken im Bereich des Bahnhofs, des Raschplatz, des hinteren, des nördlichen Bahnhofsausgangs an andere Orte verlegt. Das ist eine breitere Debatte, die im Moment läuft. Würde das die Aufenthaltsqualität, wie man sie nennt, am Bahnhof erhöhen?
Ich würde einmal ganz kurz sagen, es gab ja auch dieses Projekt mit dem Raschplatz, dass der zu einem, im Sommer, glaube ich, zu einem Volleyballfeld umgebaut wurde, im Winter zu einer Schlittschuhbahn. Und ich weiß, also ich finde schon, dass es was gebracht hat, dass man weniger Drogensüchtige dort sieht. Ich weiß nur nicht, ob es das Problem, das eigentlich herrscht, einfach nur an einen anderen Ort verschiebt. Also ich würde sagen, es gibt weniger Obdachlose an der Stelle und weniger Drogensüchtige, aber die finden sich ja an anderen Orten wieder und dann werden die anderen Orte eben unsicherer. Deswegen weiß ich nicht, ob es was bringt, einfach nur einen Ort schöner zu machen, statt das Problem einfach anzupacken, dort wo es ist und einfach zu gucken und bei Drogenprävention oder sowas direkt anzusetzen, um einfach zu versuchen, Menschen da herauszuholen, dass sie gar nicht mehr auf Drogen zurückgreifen müssen oder auf Alkohol. Das ist natürlich ein größeres gesellschaftliches Problem und so leicht zu lösen ist das nicht. Aber ich denke, es bringt auch nichts, einfach das Problem an eine andere Stelle zu verschieben.
Wir haben da eine breitere Debatte auch in der Redaktion gehabt, wenn man so will, über die Philosophie des subjektiven Sicherheitsempfindens. Es gibt auch die Haltung dabei, dass die Problematik an sich nicht zu lösen ist und jeder Versuch, da etwas zu ändern, damit leben muss, dass er am Ende nicht erfolgreich sein kann, weil es immer Suchtkranke, immer Alkoholkranke, immer Drogenkranke geben wird, die sich an Orten treffen. Und das im Komplex mit der zuletzt als deutlich verbessert beschriebenen Situation am Weiße Kreuzplatz zum Beispiel, wo es eine feste Trinkerszene gab, die dort jetzt aber im Moment nicht mehr ist, aber die gehen natürlich dann irgendwo in einen anderen angrenzenden Stadtteil. Die Menschen in der Oststadt und der List, die werden sich freuen, wenn künftig der Fixpunkt oder irgendwelche Crackräume bei ihnen eingerichtet werden. Das muss man immer mit bedenken.
Also diese Gruppen lösen sich einfach nicht auf. Ne? Also die Menschen verschwinden nicht nur, weil man ihnen den Raum nimmt, in dem sie sich treffen. Ich glaube aber, es hilft wirklich auch klare Bereiche zu definieren. Also von der Polizei hatte ich eben gehört, dass es extrem viele dieser Straftaten in dem Drogenmilieu gibt. Das heißt
gerade Gewaltdelikte.
Genau, Gewaltdelikte, auch tatsächlich Raub passiert dort eben sehr viel. Da muss man eben, ich bin keine Expertin, was Sicherheitsräume angeht, aber wenn man möglicherweise sich das mal anschaut mit Fachleuten, externen Fachleuten und dann vielleicht diese Bereiche so gliedert, dass sich die einzelnen Gruppen nicht unbedingt ins Gehege kommen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Das Bewusstsein ist wirklich da, das Bemühen auch. Man sieht es ja, dass es immer wieder neue Vorgaben gibt. Es gibt jetzt zum Beispiel eine Waffenverbotszone rund um die Uhr am Hauptbahnhof. In Hamburg ist ein Alkoholkonsumverbot erlassen worden auf den Wegen. Also ich darf noch in der Kneipe ein Bier trinken, aber ich darf eben kein Alkohol trinken, wenn ich in der Wandelhalle unterwegs bin. Da wird ja es ist kein einziges hannoversches Problem, sondern es betrifft viele Bahnhöfe im Bundesgebiet und da gibt es einen intensiven Austausch, um genau dieses subjektive Sicherheitsgefühl wieder zu verbessern. Weil es ist natürlich auch paradox, Gewaltdelikte passieren häufig Männern, aber Frauen fühlen sich unsicher.
Das ist tatsächlich ein Paradoxon. Cleo, es gibt eine sehr ätzende Diskussion über diese Waffen- und Messerverbotszone. Die Chiffre sozusagen, das Klischee, das dann kommt, ist oft so, wie bisher durfte man zu bestimmten Uhrzeiten da mit einer Waffe rumlaufen, was ist denn das für ein Quatsch? Da wird sozusagen das ins Negative verkehrt, dass eigentlich die Situation jetzt besser werden soll. Hast du das Gefühl, so eine Waffen- und Messerverbotszone könnte am Ende geeignet sein, dein subjektives Sicherheitsempfinden zu verbessern?
Ich würde gar nicht sagen, dass das meine größte Angst ist, bedroht zu werden oder verletzt zu werden mit einem Messer. Also es ist wirklich, wenn ich am Hauptbahnhof unterwegs bin, geht meine Angst vor allem davon aus, von jemandem verfolgt zu werden oder belästigt zu werden. Das ist, wie Antje eben schon gesagt hat, würde ich sagen, eher ein Problem sogar, was eher unter Männern ist, dass eben mit Waffen hantiert wird. Trotzdem würde ich sagen, natürlich ist es immer sinnvoll, Waffenverbotszonen einzurichten. Die Frage ist nur, wie das kontrolliert wird und ob man sich letztendlich daran hält. Weil nur eine Zone einzurichten, bringt an sich erstmal nichts, weil wenn sich niemand dran hält, dann
wenn ich es nicht ganz falsch verstanden habe, es ist tatsächlich keine blöde Formalie. Es ist nur Formalie, aber sie ist nicht blöd. Dadurch, dass diese Zonen eingerichtet sind, können die Polizisten, Polizistinnen anlassunabhängig prüfen, kontrollieren und finden dadurch natürlich wesentlich mehr Waffen und können so dafür sorgen, dass einfach bei den Menschen, die Waffen bei sich haben, das Gefühl, da kommt keiner drauf, da kommt mir keiner drauf, da werde ich nicht erwischt, das Gefühl kann verringert werden. Das heißt, sie müssen jederzeit auch anlassunabhängig mit Kontrollen rechnen und es wird mehr Waffenfunde geben. Und diese Waffenverbotszone ist einfach nur die rechtliche Handhabe für diese Kontrollen.
Das führt übrigens nicht dazu, dass die Zahl der die Kriminalitätsstatistik am Ende weniger Straftaten ausweist. Nee, im Gegenteil.
Mehr.
Ne? Also das muss man eben auch immer wieder dazu sagen. Dann heißt es, oh Gott, jetzt gibt's viel mehr Straftaten am Hauptbahnhof. Ja, das hängt dann eben unter Umständen mit diesen Kontrollen zusammen. Das ist mir immer noch mal wichtig zu sagen. Also es ist, es wird sich auswirken. Das hat man in Hamburg gesehen.
In diesen bahnhofsspezifischen Kriminalitätsstatistiken kommen auch immer die Erschleichung von Dienstleistungen, die sogenannte, mit dazu. Das heißt Schwarzfahren oder wie man sagt, Fahren ohne Fahrschein zählt eben gerade auch am Bahnhof, wo Stadtbahnen halten, wo Busse halten und wo Züge halten. Da gibt es eben diese Delikte und die machen das auch zu so einem Kriminalitätsschwerpunkt. Wobei dieser spezielle Fall des Fahrens ohne Fahrschein eben mit dem subjektiven Sicherheitsempfinden von Frauen gerade im Bahnhofsbereich eigentlich gar nichts zu tun hat.
Nein, also es treibt ihm wirklich die Statistik hoch, hat aber auch eine Aufklärungsquote von 100%, muss man ehrlicherweise sagen.
Genau,
nur der kontrolliert wird ohne Fahrschein, der ist dann auch gleich mit Namen dabei, den hat man, genau.
So.
Mir wäre noch ein letzter Aspekt ganz wichtig, weil Cleo das gerade angesprochen hat, dass sie eben hofft, nicht angesprochen zu werden oder sich unsicher fühlt. Es gibt das Heimwegtelefon, das ist ein Verein aus Dresden, den können Frauen, Männer auch übrigens, und die tun das auch, anrufen und sich auf dem Weg begleiten lassen am Telefon von Fachleuten, die geschult sind.
Mhm.
Das ist eine Möglichkeit, für Sicherheit zu sorgen, für subjektive Sicherheit. Eine zweite ist tatsächlich die Nora-App. Das heißt, das ist eine App, die auf dem Handy mitläuft und die ich ohne Telefonat aktivieren kann mit einem Notruf. Dann hat die Polizei eben im Zweifelsfall auch sofort den Standort. Und jedes Handy hat ohne Eingabe von PIN oder anderen Dingen die Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen. Damit muss man sich dann mal auseinandersetzen. Das ist möglicherweise lästig, weil man ja sagt, eigentlich möchte ich das nicht. Man hat so einen Zwiespalt, ich möchte sicher sein und gleichzeitig möchte ich aber eben auch mich gar nicht so intensiv damit beschäftigen. Ich glaube, das ist aber durchaus hilfreich, um auch so dieses Gefühl wieder zurückzubekommen, das Heft in der Hand zu haben. Ich kann handeln, ich kann den Notruf absetzen und ich muss dann nicht noch lange gucken, welche App ist da jetzt geeignet und wähle ich die 110 oder die 112 oder rufe ich Mama oder Papa an. Das sind wirklich Möglichkeiten, dass für sich selbst stärker zu werden und auch stärker auftreten zu können, wenn ich dann eben angemacht werde.
So, und aber auch Männer einfach klar im Kopf werden, dem Impuls widerstehen, wenn es solche toxischen Gruppendynamiken gibt, wo dann jeder versucht, der Krasseste zu sein. Und der Gedanke an die Betroffenen, an die Belästigten, an die Opfer eben irgendwie verdrängt wird. Cleo, Antje, danke für eure Einsichten, für eure Schilderungen. So, wenn ihr eigene Erlebnisse habt, die ihr mal schildern wollt, auf die ihr uns hinweisen wollt, wenn ihr Anmerkungen, Anregungen oder auch Kritik zu diesem Podcast habt, schreibt uns gerne mal eine Mail. Und zwar eine ganz einfache Adresse, podcast@haz.de. Wir freuen uns da auf Zuschriften jederzeit. Jetzt gibt's noch eine kleine Runde hier, wie immer, nämlich Uwe Janssen, der hat für uns heute die Technik gemacht und da heißen Dank. Uwe Janssen hat übrigens noch einen zweiten guten HAZ-Podcast, das ist der 96 Pottwart, macht er einmal die Woche zusammen mit den Kollegen Dirk Tinberg und Bruno Brauer. Bei 96 ist ja immer was los. Der 96-Pottwart findet man genauso wie diesen Podcast natürlich auch überall da, wo man Podcasts hört. Bei uns auf der Internetseite und in der App. Abonnieren kann man das auch, zum Beispiel bei Spotify oder eben da, wo ihr Podcasts hört. Tut das ruhig, und wenn ihr findet, dass das, was wir hier machen, gar nicht so blöd ist und ihr von den digitalen Angeboten der HAZ mal ein bisschen mehr mitkriegen wollt, dann überlegt euch doch mal, ob ihr Bock habt auf ein digitales Abo. Das kostet in einem Probemonat erstmal gar nichts und dann danach vom zweiten Monat an pro Monat 11,99 Euro, also auch nicht so schrecklich viel Geld. Die ganzen Podcasts gibt's natürlich aber auch kostenlos. Antje, Cleo, ich danke euch vielmals und in einer Woche hören wir uns wieder. Nicht wir drei, aber hier im Klar Soweit Podcast von der HAZ. Also ciao, danke.
Tschö.
Dankeschön.
Klar Soweit, der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.